Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt sie heute Silke Hane, guten Tag. Bis zu 26.000 Stellen, so viele will die Lufthansa errechnet haben, gibt es bei Deutschlands größter Airline zu viele. Das teilte sie gestern Abend mit. Hintergrund: der faktische Stillstand der Passagierflotte durch die Corona-Pandemie. Aber sind es wirklich so viele oder versucht ein Unternehmen mit teuren Tarifverträgen hier nur Leute abzustoßen? Der UFO-Gewerkschafter Daniel Flohr sagte dazu heute im Deutschlandfunk:
Momentan sind die Ideen, die wir hören und die wir sehen, das sind alles Dinge, die schon lange in der Schublade liegen, die man jetzt dann eben versucht durchzusetzen. Und das hat durchaus auch ein starkes Geschmäckle.
Und das hat auch in Berlin eine Debatte ausgelöst, über die wir gleich berichten. Außerdem bis 5:30. Das DIW gibt eine weit schlechtere Prognose für die Entwicklung der Wirtschaft in diesem Jahr ab als die Bundesregierung. Die Bahn will ihren Güterverkehr wieder profitabel machen. Und welche Konsequenzen Volkswagen nach einem rassistischen Werbeclip zieht. Die Lufthansa will also mehr als 20.000 Stellen streichen und das sorgt nicht nur unter Mitarbeitern für Kritik. Die Opposition in Berlin macht die Bundesregierung mitverantwortlich. Das Milliardenrettungspaket für die Airline enthält nämlich keine Auflagen für Arbeitsplatzsicherung. Theo Gers fasst die Debatte zusammen.
Empörung bei der Opposition. 2,5 Wochen ist es her, dass die Bundesregierung ein 9 Milliarden Euro schweres Rettungspaket für die Lufthansa schnürte. Endgültig besiegelt ist die Finanzhilfe noch nicht. Die Zustimmung der Lufthansa-Aktionäre steht noch aus. Um sie zu überzeugen, verhandelt der Konzern derzeit mit den Gewerkschaften über Kosteneinsparungen. Gestern Abend platzte dann die Bombe. 26.000 Stellen, die meisten davon in Vollzeit, stehen bei der Lufthansa auf der Kippe. Für den FDP-Fraktionsvize Michael Theurer haben damit, Zitat, die Bruchpiloten Altmaier, Scholz und Scheuer ein böses Eigentor geschossen. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter verlangt Nachverhandlungen angesichts eines drohenden Jobabbaus, der für die Linkspartei ein einziger Skandal ist. Gesine Lötsch, Haushaltsexpertin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken.
Wir sind der Auffassung, dass mit diesen Geldern keine Massenentlassungen finanziert werden dürfen. Also ganz klar, wenn es Massenentlassungen gibt, darf es keine staatliche Unterstützung geben.
Für Gesine Lötsch und die Linkspartei sind damit die Dinge klar. Staatshilfe fließt nur, wenn die Jobs bleiben oder die Lufthansearten zumindest woanders unterkommen können, etwa bei der Bahn.
9 Milliarden Euro sind viel Geld. Damit hätte man 2 Fluggesellschaften, 2 Airlines kaufen können. Darum fordern wir die Bundesregierung auf, hier einzuschreiten und nicht nur die Schultern zu zucken und zu sagen, wir können ja nichts mehr machen.
Schulterzucken, diesen Vorwurf lässt man im Wirtschaftsministerium nicht gelten. Dabei war der Bundeswirtschaftsminister Ende Mai, als das Rettungspaket endlich stand, noch sehr zuversichtlich mit Blick auf die Jobs in der Luft und am Boden.
Wir haben insbesondere auch dafür gesorgt, dass über 100.000 Menschen keine Angst vor einem unmittelbar drohenden Jobverlust haben müssen.
So Peter Altmaier damals. Doch angesichts des absehbaren Schrumpfungsprozesses bei der Lufthansa wurde Ende Mai auf konkrete Stellenfestschreibungen verzichtet. Es ging, so eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums heute, darum, dass die Lufthansa als zentraler deutscher Carrier erhalten bleibt. Ohne das Unterstützungspaket hätte das Unternehmen keine Zukunft, sprich das ganze Unternehmen ginge in die Pleite. So sehen es auch Beobachter der Branche.
Das ist allein eine Folge der aktuellen Krise,
sagt der Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongardt im Deutschlandfunk über die aktuelle Lage bei der Lufthansa. Für ihn ist der Stellenabbau unvermeidlich, wenn die Fluglinie auf den Rückgang im Luftverkehr reagiert und ihre Flotte um rund 200 Maschinen verkleinert.
Trotz der 9 Milliarden, denn die Lufthansa muss einen Teil des Geldes ja ohnehin zurückzahlen. Großer Teil sind Kredite. Das heißt, die Lufthansa muss sehen, dass sie ganz schnell wieder in die Gewinnzone kommt. Die kann sich ja nicht weiter Milliardenverluste leisten. Und da sind die Reduzierung der Mitarbeiterzahl auf das, was dem tatsächlichen Flugbetrieb entspricht, natürlich ein ganz wichtiger Hebel.
Möglicherweise ist der Abbau von 26.000 Stellen aber auch nur eine Drohkulisse der Lufthansa in den laufenden Verhandlungen mit den Gewerkschaften. Im Wirtschaftsministerium hofft man das jedenfalls. Alle Akteure müssten jetzt verantwortungsvoll agieren.
Theo Gers berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Und nicht nur die Lufthansa hat wirtschaftliche Probleme, so steuert Deutschland auf eine handfeste Rezession zu. Prognosen liegt zwar von Natur aus eine gewisse Unsicherheit inne, So, aber wohl selten ist diese Unsicherheit so groß gewesen wie derzeit. Die Bundesregierung etwa beziffert den potenziellen Rückgang der Wirtschaft mit 6,3% in diesem Jahr. Ganze 3% mehr legt hingegen das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung auf den Tisch. Das BIP werde um mehr als 9% einbrechen 2020. Und wie ist diese düstere Prognose begründet und welche Konsequenzen das DIW deshalb fordert, berichtet Anna Korwes.
Deutschland stecke in der tiefsten Rezession der Nachkriegsgeschichte, betont der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Um 9,4% werde das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorjahr schrumpfen, prognostiziert das DIW in seinem aktuellen Konjunkturbericht. Ein drastischer Einbruch.
Das, was jetzt im zweiten Quartal passiert ist, ist so dramatisch. Automobilhersteller haben 80% ihrer Umsätze verloren, viele andere Geschäfte sogar noch mehr. Der Rückgang ist so dramatisch, dass wir das im zweiten Halbjahr nicht aufholen können und dann auch nur eine schleppende, teilweise Erholung im kommenden Jahr, sodass wir wahrscheinlich erst wieder in 2 oder 3 Jahren auf dem Niveau sein werden, wo wir vor der Krise waren.
Das DIW rechnet mit einer schleppenden Erholung der deutschen Wirtschaft und ist damit pessimistischer als andere Wirtschaftsinstitute. Konjunkturexperte Klaus Michelsen begründet das unter anderem mit der starken Exportabhängigkeit Deutschlands.
Wir müssen uns auf dauerhaft geringere Einkommen und auch geringeren Wohlstand hierzulande einstellen. Und das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass auch die Absatzmärkte international ganz, ganz schlecht laufen und wir auf unsere Spezialisierung nicht mehr setzen können, nämlich den Export von Maschinenanlagen und Kraftfahrzeugen. Das dürfte ganz, ganz schwach sein.
Und zwar noch über Jahre hinweg, befürchten die Ökonomen. Umso wichtiger sei die Erholung der Binnenkonjunktur. Allerdings ist die Konsumfreude der Deutschen stark gedämpft. Immerhin rechnet das DIW im Jahresschnitt mit 6,5 Millionen Menschen in Kurzarbeit und mit dem Verlust von 500.000 Arbeitsplätzen. Trotzdem sieht Michelsen Anlass für zarten Optimismus.
Wir können beim Konsum gewisse Hoffnungen haben, dass die Einkommen, die ja teilweise über Kurzarbeitergeld oder andere Transfers ausgeglichen wurden, dann zu einer Stabilisierung führen. Die Investitionstätigkeit hingegen, das sollte sehr, sehr schwach laufen und das wird uns dann eben auch in den kommenden Jahren auf die Füße fallen, weil das unmittelbar auch auf das potenzielle Wachstum in der nächsten Zeit durchschlägt.
Dahingehend setze das Konjunkturpaket der Bundesregierung in Höhe von 130 Milliarden Euro zwar wichtige Impulse. Es könnte den prognostizierten Wirtschaftseinbruch um 1,3% mindern. Aber es wirke eher kurzfristig. Deswegen müsse es ergänzt werden um ein zweites Paket, das mittelfristig wirkt, so DIW-Präsident Marcel Fratscher.
Deshalb schlagen wir ein großes Investitionsprogramm in Nachhaltigkeit und Digitalisierung vor, Anreize für Technologien, eine Verkehrswende zu schaffen, dass man vor allem auch junge Unternehmen, Start-up-Unternehmen Anreize gibt, innovativ zu sein, damit die Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben und in gewisser Weise diese Krise auch als eine Chance verstehen, hin zur Transformation zu Umweltschutz, zu Klimaschutz und zu neuen Technologien.
Die Industrienation müsse für die Zukunft umgebaut werden. Dafür sollten rund 190 Milliarden in den nächsten 10 Jahren investiert werden. In Schlüsseltechnologien, aber auch in eine Entschuldung der Kommunen oder effiziente Bildungssysteme. Dadurch schaffe das Paket mehr Arbeitsplätze, als durch die Corona-Krise verloren gingen.
Anna Korwes, das DIW fordert ein zweites Konjunkturpaket. Dabei ist noch gar nicht absehbar, was die bisher beschlossenen Hilfen der Wirtschaft bringen, zum Beispiel die Soforthilfen für Selbstständige und Kleinunternehmen, die schon Ende März ausgezahlt wurden. Der Staat zeigte sich großzügig, um die Wirtschaft in Corona-Zeiten zu unterstützen. Schnelle und unbürokratische Hilfe, Zuschüsse und nicht nur Kredite. Leider haben diese Hilfen aber nicht nur Menschen beantragt, die Anspruch darauf hatten, auch Betrüger machten sich ans Werk. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel bauten Kriminelle die Webseite des Wirtschaftsministeriums nach, leiteten Antragsteller auf eine Fake-Seite. Die Staatsanwaltschaft in Berlin eröffnet jeden Tag rund 40 neue Ermittlungsverfahren. Claudia van Lack mit einem Überblick.
Der Berliner Verwaltung wird keine besondere Schnelligkeit nachgesagt. Deshalb waren Rot-Rot-Grüner Senat und Förderbank IBB diesmal besonders stolz. Während andere Bundesländer noch an Formularen und Kriterienkatalogen bastelten, erhielten die Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmer in der Hauptstadt quasi über Nacht bis zu 14.000 Euro auf ihr Konto überwiesen. Etwa 210.000 Personen haben bereits von dem kombinierten Landes- und Bundesprogramm profitiert. Insgesamt 1,78 Milliarden Euro wurden ausgezahlt. Jens Holtkamp, Sprecher der Berliner Förderbank IBB.
Wir hier in Berlin haben sehr viele Solo-Selbstständige und Freiberufler in der Wirtschaft. Und da war klar, es war Wunsch des Senats. Und auch wir haben es gesehen, dass man eine digitale Online-Beantragung machen sollte. Damit konnten wir am besten auch der obersten Maxime von Bund und Senat entsprechen. versprechen, der macht schnell und unbürokratisch den Leuten zu helfen.
Doch mittlerweile gibt es Zweifel am Vorgehen der Berliner Verwaltung. Schnell, ja, aber nicht sorgfältig genug sei die Vergabe der Fördermillionen erfolgt, kritisiert zum Beispiel Christian Greff, wirtschaftspolitischer Sprecher der oppositionellen CDU-Fraktion.
Na, wenn Sie einfach nur die Steuernummer angeben mussten und eine Kontonummer und nichts weiter sozusagen überprüft wurde, nur die Identität einer Person, dann können natürlich rein theoretisch auch Privatpersonen das beantragen. Und es wurde ja im Hintergrund nahezu nichts überprüft, erst im Nachhinein. Und das ist das große Problem bei diesem sehr schnellen, ausschließlich digitalen Verfahren gewesen.
Einige spektakuläre Betrugsfälle sind inzwischen öffentlich geworden. Vorgestern wurde ein 30-Jähriger verhaftet, der sich insgesamt 200.000 Euro erschlichen haben soll. Er soll andere Personen veranlasst haben, Konten zu eröffnen und eine unternehmerische Tätigkeit vorzutäuschen. Martin Steltner, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft.
Wir haben eine Reihe von interessanten Fällen auch. Wir haben beispielsweise Islamisten oder Beschuldigte aus dem islamistischen Milieu, die dieses Geschäftsmodell, will ich es mal nennen, kurzfristig für sich entdeckt haben und hier auf diesem Wege sich Gelder verschafft haben sollen.
Dabei soll es sich um Bekannte des Attentäters vom Breitscheidplatz, Anis Amri, handeln. 880 Ermittlungsfälle sind inzwischen bekannt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kommen täglich etwa 40 hinzu. Kaum der Rede wert, sagt der Sprecher der Förderbank IBB, Jens Holtkamp.
Es ist ja auch so, dass die Betrugsfälle verglichen mit dem, was wir an gesamten Zahlen haben, weiterhin marginal sind. Also wir haben ungefähr 600 bis 800 Ermittlungsverfahren. Das ist im 0,4%-Bereich. Das ist im Promille-Bereich, also aus unserer Sicht marginal. Zeigt einfach, dass die meisten Menschen es zurecht bekommen haben und schnell bekommen haben, als sie es benötigten.
Erst die Zuschüsse auszahlen und im Nachhinein überprüfen. So ist das Land Berlin bei der Corona-Soforthilfe vorgegangen. Dass eine ganze Reihe von Personen das Geld zu Unrecht erhalten hat, zeigt folgende Zahl. Sage und schreibe 13.000 Personen zeigten sich inzwischen reumütig und gaben das Geld zurück. Die Förderbank hat auf diesem Weg fast 87 Millionen Euro zurückerstattet bekommen.
Claudia van Laak berichtete aus Berlin. Im Güterverkehr stehen Lkw für mehr als 70% der Transportleistung, die Bahn für knapp 19%. Das will die Bundesregierung ändern. Im Rahmen ihrer Klimaschutzvorhaben soll der Anteil der Schiene auf 25% steigen im Güterverkehr. Auch die Deutsche Bahn hat ein Interesse daran, denn die Schienengütertochter DB Cargo ist nicht profitabel. Darum kümmern soll sich die neue Chefin der Sparte, Sigrid Nikutta, seit 5 Monaten im Amt. Sie hat heute ihre Pläne skizziert und Dieter Nürnberger zugehört.
Die Güterverkehrssparte der Bahn schreibt seit Jahren rote Zahlen und die Lage hat sich durch die Corona-Krise noch verschärft. Keine idealen Startbedingungen und doch zeigte sich Nikutta heute so wörtlich extrem optimistisch. Bis 2030 will sie wieder deutlich mehr Güterverkehr auf die Schiene bringen.
Ich habe mir für DB Cargo das Ziel gesetzt, 25 Millionen Lkw-Fahrten in Deutschland auf die Schiene zu bekommen.
Nur rund ein Fünftel des Güterverkehrs in Deutschland wird derzeit über die Schiene abgewickelt und die private Konkurrenz der DB AG hält hier Anteile von etwa der Hälfte. Die Kapazitäten für mehr Wachstum auf der Schiene seien bereits vorhanden, so Sigrid Nikutta. Und künftig sollen mehr und mehr die Kunden, also Unternehmen und Spediteure, im Vordergrund stehen. Eine Art Mentalitätswechsel bei DB Cargo, so Nikutta.
Wir waren in der Vergangenheit sehr reaktiv. Wenn der Kunde etwas gewünscht hat, dann haben wir es mit entsprechendem Vorlauf angeboten und gegebenenfalls auch realisiert. Das drehen wir um. Wir bieten an und wir werden dann aktiv bis hin zu aggressiv um unsere Kunden werben.
Unterstützt durch zusätzliche Finanzmittel des Bundes anlässlich der Verluste durch die Corona-Krise, könne derzeit auch der geplante Zuwachs bei den Beschäftigten realisiert werden. 2019 gab es bereits rund 1.000 Neueinstellungen bei DB Cargo. Die angekündigte Offensive soll alle drei Bereiche der Sparte umfassen. Auch den Einzelwagenbereich, der in der Vergangenheit aufgrund der Kostenintensität einer der Verlustbringer war. Angebotskürzungen sollen hier nicht mehr erfolgen. Und dank der fortschreitenden Digitalisierung bei der Bahn sollen Buchungsprozesse vereinfacht werden. Vergleichbar dem Online-Shopping, sagt Sigrid Nikutta, eine Plattform für alles.
Also angucken, Güterwagen auswählen, Güterwagen ordern, dann sehen, Wo sind diese? Was macht meine Ware? Wie ist der Status? Wann wird sie ankommen?
Die Managerin erhofft sich bei der Realisierung auch weitere Anreize durch die Politik. Die Bahn sei das klimafreundlichste Verkehrsmittel. So könnten beispielsweise im kombinierten Verkehr, wo Lkw und Bahn zusammen agieren, die Mautsätze für Lkw gesenkt werden. Auch die relativ hohen Zahlungen der Bahn bei der EEG-Umlage sollten sinken, so Nikuta. Durchaus ehrgeizige Pläne der DB Cargo-Chefin. Ob sich erste Erfolge schon in diesem Jahr einstellen könnten, ließ Nikuta offen. Hier sei man abhängig von der allgemeinen Erholung der Wirtschaft nach dem deutlichen Corona-Einbruch.
Dieter Nürnberger über Pläne der Bahn, mehr Güterverkehr auf die Schiene zu bekommen. Eine überdimensionierte weiße Hand schnipst einen Mann mit dunkler Hautfarbe durch die Gegend. So zeigt es ein Werbevideo des Autobauers Volkswagen kürzlich auf der Plattform Instagram und sorgte für viel Kritik. VW hat den Fall nach einigem Zögern aufarbeiten lassen. Was herausgekommen ist, weiß Dietrich Mohaupt.
Vor gut einem Jahr war es der Vorstandsvorsitzende des Wolfsburger Konzerns, Herbert Diess, der sich für den Ausspruch "EBIT macht frei" entschuldigen musste. Zu sehr erinnerte dieser auf eine spezielle Gewinngröße gemünzte Satz an die zynischen Worte "Arbeit macht frei" über dem Eingang zum KZ Auschwitz. Heute war nun die für Integrität und Recht zuständige Konzernvorständin Hiltrud Werner an der Reihe. Nach intensiver Prüfung des rassistischen Werbevideos müsse man fehlende Sensibilität und prozessuale Fehler bei der Entstehung des Clips einräumen. Die Agentur habe prinzipiell erst einmal nichts falsch gemacht mit dem Clip. Bei der Freigabe zur Veröffentlichung sei es aber auf Konzernseite dann zu diesen Fehlern gekommen, betonte sie. Einige Kollegen hätten auf Warnhinweise aus der Social-Media-Community nicht angemessen reagiert. Dafür wolle sie sich im Namen des Konzernvorstands entschuldigen. Man habe allerdings keine Hinweise gefunden, dass bei der Abnahme des Videos irgendwelche rassistischen Motive oder Intentionen eine Rolle gespielt hätten. In dem etwa 10 Sekunden langen Instagram-Clip ist eine überdimensionale weiße Hand zu sehen, die einen dunkelhäutigen Mann herumschubst und schließlich in ein Gebäude hineinschnipst. Dass dies potenziell rassistisch, verletzend und verstörend wirke, liege auch daran, dass der Clip ein Ausschnitt aus einem längeren Video der Kampagne zum neuen Golf sei. Im Gesamtzusammenhang wirke das Video völlig anders. Trotzdem sei natürlich nicht hinnehmbar, dass die rassistische Wirkung des Ausschnitts nicht aufgefallen sei, erklärte der Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen Jürgen Stackmann. Künftig solle ein vom Entstehungsprozess unabhängiges Expertengremium alle kreativen Inhalte auf potenziell verletzende, diskriminierende und anderweitig kritische Elemente prüfen. Außerdem soll eine Social-Media-Organisation für die konzernübergreifende Steuerung sämtlicher Aktivitäten in diesem Bereich entstehen. Personelle Konsequenzen gibt es vorerst nicht. Rechtsvorständin Hiltrud Werner betonte aber, sie habe großes Vertrauen in die entsprechende Arbeit der Disziplinar- und Personalausschüsse.
Dietrich Mohaupt aus Hannover. Rund 3 Monate ist es her, dass die großen Aktienindizes weltweit eine beispiellose Talfahrt hinlegten. Und mit der Verdüsterung der Prognosen hätte man davon ausgehen können, dass sie sich lange nicht erholen würden. Aber weit gefehlt. So manche Indizes sind schon längst wieder in Reichweite alter Normal- bis Rekordstände. Unter anderem, weil die Notenbanken schnell billiges Geld in den Markt gaben. Heute Nacht aber war es eine ebensolche Notenbank, die den Anlegerinnen und Anlegern einen Schrecken einjagte, mit der Erinnerung, diese Krise, sie ist noch nicht vorbei. Die amerikanische Notenbank Fed nämlich. Brigitte Scholtes über Kurse und Geldpolitik im Wechselspiel.
Die amerikanische Notenbank Fed hat die Märkte auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Dafür sorgte Fed-Chef Jerome Powell. Seine Sicht auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung in den USA war pessimistischer, als die Anleger erwartet hatten. Trotz der jüngsten Erholungen am Arbeitsmarkt sei die Arbeitslosigkeit weiter hoch. Deshalb denke die Fed nicht darüber nach, die Zinsen zu erhöhen. Sie denke noch nicht einmal darüber nach, darüber nachzudenken.
We're not thinking about raising rates. We're not even thinking about raising rates.
Und so sollen die Zinsen bis 2022 beinahe null verharren. Das erwischte die Börsianer auf dem falschen Fuß. Denn in den vergangenen Wochen, seit dem Crash Anfang März, hatten sich die Kurse an den Aktienmärkten deutlich erholt. Trotz sehr unsicherer Aussichten für die Weltwirtschaft. Ein wesentlicher Grund dafür waren die umfangreichen Hilfsprogramme der Notenbanken. So hatte etwa die EZB ihr Anleihekaufprogramm für die Krise PEP genannt, erst vor einer Woche nochmals um 600 Milliarden Euro auf insgesamt 1,35 Billionen Euro aufgestockt. Diese Entwicklung an den Finanzmärkten sei problematisch, sagte Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, vor wenigen Tagen im Deutschlandfunk.
Da ist sehr, sehr viel Liquidität da, die wird angelegt und das treibt die Börsenkurse in die Höhe, ungeachtet der Malaise, die wir in der Realwirtschaft haben. Da ist ein Decoupling passiert, eine Entkopplung passiert, die einem durchaus auch Sorge machen kann. Ich denke, dass der Optimismus, der auf den Börsen herrscht, eben kein wirklich realwirtschaftlich fundierter ist, sondern eben ein Stück weit eine Blase abbildet, die sich da jetzt möglicherweise aufbaut.
Heute ist aus dieser Blase also etwas Luft entwichen. Verstärkt worden war die Aufwärtsentwicklung in den vergangenen Wochen durch die automatisierte Geldanlage durch Algorithmen. Die steuern Investmentfonds und sollen eigentlich die Anleger vor größeren Verlusten schützen, erklärt Daniel Saurenz von Feingold Research.
Denn auf dem Weg nach unten an den Märkten im März sagten viele, du gehst jetzt raus aus dem Markt und befahlen quasi Fonds Positionen glatt zu stellen, also Absicherungen aufzubauen. Und auf dem Weg nach oben wurde dann im System befohlen, sich quasi einzudecken am Aktienmarkt. Das bedeutet, dass diese Systeme den Absturz, aber auch die jüngste Euphorie deutlich beschleunigt hatten und das für Verwerfungen sorgt.
Eigentlich, so meint Saurenz, wüssten die Börsianer aus den Daten der letzten Wochen schon, dass die wirtschaftliche Erholung länger dauern werde, dass also im kommenden Jahr der Absturz der Volkswirtschaften weltweit nicht schon wieder ausgeglichen werde. Das aber haben sie zwischenzeitlich wegen des Geldsegens der Notenbanken offenbar ausgeblendet.
Ob das so nachhaltig ist, das darf man eben schon bezweifeln, denn ganz am Ende, am ganz langen Ende entscheiden doch Gewinne und Bilanzen über den Wert eines Unternehmens.
Und wie die sich entwickeln werden, das entscheiden nicht Algorithmen, sondern das hängt von Angebot und Nachfrage ab, von der realen Wirtschaft also.
Brigitte Scholtes über Notenbanken und ihre Wirkung auf Aktienmärkte. Claudia Werle beobachtet für uns die Entwicklungen an den Finanzmärkten heute. Frage an Sie in Frankfurt. Die FED also hat AnlegerInnen verunsichert. Wie genau heute die Indizes?
Ziemlich verunsichert, kann man sagen. Es gibt Kursverluste auf breiter Front. Wenn wir nach Amerika schauen, der Dow Jones fast 4% im Minus. Der DAX jetzt ebenfalls fast 4% im Minus, er rutscht auf 12.034 Punkte. Ja, es ist ja angeklungen, der Chef der amerikanischen Notenbank hat deutliche Worte gefunden. Es wird einfach immer offensichtlicher, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie tiefe Spuren in der Wirtschaft hinterlassen.
Teile des politischen Berlins reagieren ungehalten auf mögliche Stellenstreichungen bei der Lufthansa. Wie ist die Einschätzung am Markt?
Gut, die Frage ist, welche Möglichkeiten das Unternehmen überhaupt hat, wenn ihm finanziell das Wasser bis zum Halse steht. Das ist ja keineswegs oberstes Ziel der Lufthansa-Mitarbeiter auf die Straße zu setzen. Im Gegenteil, es geht darum, das Unternehmen als Ganzes zu erhalten. Aber es gibt halt kein Patentrezept, aus dieser schwierigen Lage herauszukommen. Lufthansa-Aktien zu Handelsbeginn zeitweise mehr als 10% im Minus. Zurzeit das Minus noch bei mehr als 8%.
In der Corona-Phase haben Essenslieferdienste ein gutes Geschäft gemacht. Jetzt gibt es in der Branche Bewegung.
Und zwar will der britisch-niederländische Essenslieferant Just Eat Takeaway den amerikanischen Rivalen Grubhub übernehmen, vorausgesetzt Aktionäre und Regulierungsbehörden stimmen diesem Deal noch zu. Durch diesen Zusammenschluss entsteht der wohl größte Essenslieferant außerhalb Chinas. Erst vor wenigen Tagen hieß es, dass auch europäische Unternehmen an Grubhub Interesse hätten, unter anderem Delivery Hero aus Deutschland. Auch der Fahrtvermittler Uber war einmal im Gespräch. Aber es ist halt noch nicht sicher, ob der Deal am Ende auch wirklich ausgehen wird.
Wir bleiben gastronomisch. Vapiano will ab August wieder Läden öffnen. Gelingt das Comeback an der Börse?
Das muss man erst mal sehen. Vapiano hatte ja im März angekündigt, zahlungsunfähig zu sein, im April dann Insolvenz beantragt. Die Restaurantkette hat seit langem mit großen Problemen zu kämpfen, hat zum Teil tiefrote Zahlen geschrieben. Nun heißt es also, ab August sollen 30 Restaurants wieder öffnen. Aber der Markt ist schwierig und die Maßnahmen in Sachen Eindämmung der Corona-Pandemie machen es für Restaurants, und zwar egal welcher Art, wirklich sehr schwierig zu überleben.
Und dann schauen wir noch auf den Euro, deutsche Staatsanleihen und Gold.
Der Euro wird mit einem $1,1392 gehandelt, die Umlaufrendite von minus 0,32 auf minus 0,38% gesunken und die Feinunze Gold kostet $1,743,26.
Der Börsenbericht aus Frankfurt kam heute von Claudia Werle. Danke. Und Wirtschaft und Gesellschaft ist damit vorbei. Gleich im Deutschlandfunk Kultur heute. Unter anderem gibt es einen Bericht zu The Five Bloods bei Netflix. Silke Hane sagt Tschüss.